Sie hören Konterfunk aktuell am Montag, dem 26. Januar 2026. Am Mikrofon ist Stefan Milius. Es war ein Urteil in einem juristisch-politischen Komplex. Der Schuldspruch gegen den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer. Dieser wurde vor wenigen Tagen in München zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Vorwurf, als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats habe er sich in Abstimmungen zugunsten von Aserbaidschan eingebracht und Geld kassiert. Handfeste Beweise dafür gab es nicht, es war ein reiner Indizienprozess. Axel Fischer will weiter gegen das Urteil kämpfen, bei uns ist er heute zu Gast. Kuba ging es seit der Revolution wirtschaftlich noch nie blendend, aber die Lage ist aktuell weit schlechter als je zuvor. Seit die USA in Venezuela eingegriffen haben, fließt von dort kein Öl mehr nach Kuba und von diesen Lieferungen war die Insel massiv abhängig. Das Regime in Kuba braucht dringend alte oder neue Freunde. Beobachter sind vor allem gespannt, wie sich der ewige Verbündete Russland in dieser Situation verhält. Wie schlimm ist die aktuelle Situation wirklich und warum lässt sie sich nicht so leicht entschärfen wie früher? Wir fragen den Journalisten und Kuba-Kenner René Zeyer. Die humanitäre Lage in der Ukraine, vor allem rund um Kiew, hat sich in den letzten Tagen und Wochen dramatisch zugespitzt. Parallel dazu fanden nun in Abu Dhabi Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine statt. Können diese den Durchbruch Richtung Frieden bringen oder war es nur ein diplomatischer Austausch zwischen nach wie vor verhärteten Fronten? Wir sprechen darüber mit dem Journalisten Alexander Peske. Fake News, Desinformation, Zersetzung der Demokratie, regierungskritische Medien müssen sich derzeit viele Begriffe gefallen lassen. Aber wer entscheidet in Deutschland denn eigentlich, welche Medien Qualität liefern und welche angeblich bösartig manipulieren? Dazu gibt es unseren Tageskommentar von Norbert Bolz. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer ist vom Oberlandesgericht München wegen Bestechlichkeit von Mandatsträgern zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Zudem wurde ihm das passive Wahlrecht für 2 Jahre aberkannt und er muss eine Geldauflage leisten. Fischer bestreitet die Vorwürfe bis heute und hat angekündigt, Revision einzulegen. Der Prozess ist Teil der sogenannten Aserbaidschan-Affäre rund um angebliche Einflussnahme auf Abgeordnete im Europarat. Ich spreche jetzt mit Axel Fischer selbst über seine persönliche Lage, seine Sicht auf das Urteil und die nächsten juristischen Schritte. Guten Tag, Herr Fischer.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Fischer, das Urteil nach einem jahrelangen Tauziehen ist erst wenige Tage alt. Wie haben Sie dieses Urteil persönlich aufgenommen und wie geht es Ihnen heute damit?
Also ich war geschockt von diesem Urteil. Viele Jahre lang habe ich den Rechtsstaat verteidigt, habe im Parlament Gesetze mitentschieden und habe gedacht, dass dies alles funktioniert. Und wenn man dann vor Gericht sitzt und ein Urteil hört, wo man die Begründung hört und sagt, diese Begründung spricht eigentlich für einen Freispruch, fragt man sich, was da eigentlich passiert sein kann. Es ist aufgefallen im Prozess einigen Prozessbeobachtern, wie stark der vorsitzende Richter immer wieder mit der leitenden Oberstaatsanwältin Blicke ausgetauscht hat. Einer hat sogar behauptet, sie hätten sich zugezwinkert. Und ich glaube, dass das ein Fehlurteil ist, wie wir in München leider oder in Bayern schon viele erlebt haben. Und wir kennen nur die Spitze des Eisberges. Ich bin dafür, dass wir dringend eine Reform im Justizbereich brauchen, gerade was das Strafrecht angeht. Und wir brauchen eine Videodokumentation der Hauptverhandlung. Es läuft dann so, dass bei Zeugenvernahmen die Richter sich Notizen machen. Und am Schluss findet natürlich auch irgendwo eine gewisse selektive Wahrnehmung statt.
Persönlich erschwerend kam ja bestimmt auch dazu, dass Sie in eine Hauptverhandlungshaft genommen wurden, über Weihnachten, Neujahr im Gefängnis saßen. Was hat diese Zeit emotional und gesundheitlich mit Ihnen gemacht?
Zum Ersten ist mir bis heute noch nicht klar, wie die Haft überhaupt zustande gekommen sein soll. Der Haftbefehl wurde erlassen, weil angeblich der Hauptanklagepunkt Ende Januar verjährt sein sollte. Im Urteil sagte der Richter dann nein, nein, verjährt wäre das erst im März. Also das passt alles nicht zusammen. Für mich selbst war auch das natürlich ein Schock. Ich hätte erwartet, dass man mich dann für Weihnachten und Neujahr zur Familie lässt, weil ja da auch keine Verhandlungen stattgefunden haben. Aber das Gericht wollte mich unbedingt inhaftiert haben, was natürlich dazu führte, dass für mich die Verteidigung erschwert war. Der Richter hat verfügt, dass mir in die Haftanstalt ein Laptop mit den Asservaten geschickt wird. Bis zur Urteilsverkündung war das Laptop bei mir nicht angekommen. Ich hatte also keine Möglichkeit, in den Asservaten nach entlastenden Dingen zu suchen.
Kommen wir zum Urteil. Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass sie sich im Interesse Aserbaidschans gegen Geld im Europarat eingebracht haben. Wir können das Urteil und den ganzen Fall nicht Punkt für Punkt nachvollziehen jetzt an dieser Stelle, aber aus Ihrer Sicht, worin besteht der zentrale Denkfehler dieses Urteils?
Der zentrale Denkfehler liegt daran, dass es keine Beweise gibt und dass das Gericht versucht hat, über Indizien zu arbeiten. Und alle entlastenden Punkte sind einfach weggelassen worden. Deshalb fordere ich ja gerade die Videodokumentation der Hauptverhandlung, weil dadurch klar wird, wie man nachschauen kann, was Zeugen gesagt haben. Es gab hinterher Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, was eine Zeugin gesagt hat, weil die Staatsanwaltschaft bestimmte Dinge nicht notiert hat, die die Verteidigung notiert hat. Und zwar unabhängig voneinander, beide Anwälte und auch ich haben das gehört und haben es aufgeschrieben. Und die Staatsanwaltschaft sagte, nein, das hätte ich überhaupt nicht gesagt. Und das Gericht sagt dann, dieser Teil, was die eine Zeugin gesagt hat, ist für uns entscheidend. Und alle anderen Dinge, die sie gesagt hat, wo sie sich widersprochen hat, wo sie dem anderen widersprochen hat, hat anscheinend gar nicht stattgefunden. Zumindest wurde es nicht irgendwie erwähnt. Und deshalb muss eine Videodokumentation unbedingt gemacht werden.
Es gab ja in der Tat keine handfesten Beweise wie Barzahlungen oder Gegenleistungen, die man hätte nachverfolgen können. Andererseits ist es natürlich so, dass es im Rechtsstaat auch Indizienprozesse gibt, die je nachdem ausreichen können für eine Verurteilung. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, in diesem Indizienprozess wurden die Indizien sehr selektiv ausgewählt.
Das auf jeden Fall. Und wissen Sie, ich habe beim Ermittlungsverfahren, beim Zwischenverfahren und auch bei den Hauptverhandlungstagen selbst Auskunft erteilt. Ich war bereit, eine Einlassung zu machen, habe ausführlich vom Gericht die Dinge dargestellt und den Richtern und der Staatsanwaltschaft Möglichkeiten für Fragen gegeben. Und dann muss ich sagen, wundere ich mich schon, dass keine einzige Frage, weder von den Richtern noch von der Staatsanwaltschaft an mich inhaltlicher Art gestellt wurden. Und das sieht natürlich dann schon so aus, als wäre vornherein schon klar gewesen, wo die Reise hingehen soll. Ich habe ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag gesprochen, mit denen ich gemeinsam im Parlament war, die das jetzt sich auch angeschaut haben. Und da besteht vor allem die Sorge über die Signalwirkung dieses Urteils. Denn die Frage, ob oder ob nicht ein pro-aserbaidschanisches Verhalten von mir gewesen sein sollte, wurde anhand von Abstimmungsverhalten analysiert. Und das BKA kam zum Ergebnis, dass aufgrund der Analyse meines Abstimmungsverhaltens kein klar pro-aserbaidschanisches Abstimmungsverhalten zu erkennen sei. Und dennoch hat das Gericht darüber argumentiert und versucht, eine Unrechtsvereinbarung herzuleiten. Und jetzt ist natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen die Frage, wie stimme ich zukünftig im Parlament ab? Kann ich noch nach Wissen und Gewissen frei abstimmen? Oder besteht die Gefahr, dass in ein oder zwei Jahren jemand kommt und sagt, oh, diese Abstimmung vor einem, vor zwei Jahren, da könnte ja vielleicht auch eine Abhängigkeit da gewesen sein und ein Verhalten für irgendjemand und Bestechlichkeit. Und deshalb ist dieses Urteil auch im Signal so schlimm für den Rechtsstaat, so schlimm für die Demokratie und so schlimm für die Freiheit der Abgeordneten.
Das ist auch ein Punkt, den einige Leute betonen im Sinne von, naja, selbst wenn kein Geld geflossen wäre, er hat durch sein Verhalten in dieser parlamentarischen Versammlung des Europarats gewissermaßen autoritäre Strukturen gestützt, Aserbaidschan wiederholt politisch verteidigt, auch wenn man jetzt keine Geldflüsse beweisen kann, das reicht uns schon. Das halten Sie für eine gefährliche Entwicklung?
Zum einen ist die gefährliche Entwicklung, wenn man rückwirkend Abstimmungsverhalten so analysiert. In meinem Fall ist es sogar so, es steht explizit in den Ermittlungsunterlagen drin, dass bei Axel Zischer kein pro-aserbaidschanisches Verhalten abgeleitet werden kann, weil ich eben unterschiedlich abgestimmt habe. Aber allein die Tatsache, dass man Abstimmungsverhalten analysiert, um damit auf eine Unrechtsvereinbarung zu kommen, ist meiner Ansicht nach den § 108e Strafgesetzbuch komplett falsch interpretiert.
Jetzt wird ja gewissermaßen die Politik verjustiziert, wenn ich es mal so ausdrücke. Hat dieser Fall aus Ihrer Sicht das Vertrauen auch in politische Institutionen beschädigt, weil man jetzt einfach auch nicht mehr diese Bewegungsfreiheit hat?
Also für mich ist es eindeutig beschädigt worden. Das muss ich ganz klar sagen. Und gerade wenn ich überlege, was ich in Stadelheim erlebt habe, bin ich mir nicht sicher, ob Richter eigentlich wissen, was in so einem Gefängnis abläuft. Und deshalb wäre ein weiterer Schritt für eine Reform, die dringend notwendig wäre, meiner Ansicht nach, dass jeder, der Richter oder Staatsanwalt wird, im Rahmen seiner Ausbildung mal 4 Wochen in einem solchen Gefängnis verbracht hat, dass er weiß, was dort abläuft.
Sie haben bereits angekündigt, Revision einzulegen. Sie haben auch bereits etwas dargelegt, was Sie falsch halten an diesem Urteil. Aber auf welche rechtlichen Punkte stützen Sie diesen Schritt der Revision ganz konkret ab?
Die Revision ist schon eingelegt und bei der Revision vom Bundesgerichtshof geht es leider nicht mehr um Beweiswürdigung, sondern einfach um Verfahrensfehler. Aber wir glauben, dass das Gerichtshof viele Verfahrensfehler gemacht hat, dass es für die Revision locker reicht und dass wir da auch erfolgreich sein können. Und wissen Sie, ich werde jetzt am Donnerstag in Berlin mit Kolleginnen und Kollegen auch nochmal sprechen und die Probleme, die sich mir gezeigt haben, erörtern und zeigen. Und in den vielen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, wird mir immer wieder gesagt, das ist alles komisch, steckt da nicht das Kanzleramt dahinter, hat da Angela Merkel vielleicht irgendwo mitgeschoben. Denn es fällt natürlich auf, dass ich als Abgeordneter auch regierungskritisch war, obwohl ich aus der Regierungspartei kam. Ich habe kritisch bei der Frage der grünen Energiewende nachgefragt. Ich habe bei der Zuwanderung kritische Fragen gestellt. Und ich habe natürlich auch bei der Frage des Lockdowns, bei der Covid-Pandemie immer wieder nachgefragt, ist das, was wir machen, verhältnismäßig oder nicht? Und ist es auch so, dass der Erfolg da ist, wenn wir einen Lockdown machen? Oder sind vielleicht die negativen Auswirkungen viel, viel größer als das Positive dabei?
Das heißt, Sie halten es nicht für einen Zufall, dass es ein kritisches, vielleicht manchmal sperriges Mitglied einer Regierungspartei getroffen hat?
Also viele Kollegen halten das nicht für einen Zufall. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Eine Kollegin sagte zu mir, Axel, weißt du, bestrafe einen, erziehe Tausende.
Das heißt, wenn das Urteil Bestand haben würde, wären Sie möglicherweise ein Fall von vielen, die noch kommen.
Wenn das Urteil Bestand haben sollte, wäre ich auf jeden Fall mal, hat mir jemand gesagt, ein sogenanntes Bauernopfer, weil andere vielleicht dadurch einer Strafverfolgung entgehen könnten. Aber auf der anderen Seite wird es für viele Kolleginnen und Kollegen dazu führen, dass man darüber nachdenken muss, ob man noch nach freier Entscheidung abstimmen kann oder ob es nicht viel, viel besser ist, dass man sich immer anhand der Meinung der Fraktion orientiert. Und dann bedeutet dieses Urteil in der Folge ein Fraktionszwang. Oder noch besser, man nimmt an Abstimmungen gar nicht teil, wenn dokumentiert wird, wie man abgestimmt hat, dann kann man schon nichts falsch machen.
Das sind die großen politischen Linien, die Sie jetzt beschreiben. Was bedeutet aber das Urteil finanziell und existenziell für Sie ganz persönlich?
Sollte dieses Urteil Rechtskraft erlangen, dann ist das Leben meiner Familie und auch mein Leben komplett zerstört. Wir haben jetzt fast 5 Jahre lang eine kontinuierliche Berichterstattung in übelster Art und Weise, was meine Kinder seit Jahren belastet, was meine Frau natürlich belastet hat und mich selbst auch. Sozial isoliert, auf der Straße schief angeschaut, das macht schon was mit einem aus. Und sollte dieses Urteil jetzt Rechtskraft erlangen, kommt dazu noch die finanzielle Katastrophe. Wir ständen vor dem Nichts und das ist natürlich das eine Ergebnis und das ist für uns schon eine schlimme Sache.
Gibt es aus Ihrer politischen Vergangenheit, auch aus der Partei, noch Verbündete, die zu Ihnen halten oder haben die alle Angst, sich gewissermaßen zu kontaminieren?
Überraschenderweise gibt es mehr Verbündete, als ich gedacht hätte. Allerdings findet das in Telefonaten, das findet in WhatsApps oder auch E-Mails statt, wo Unterstützung kommt. Ich muss sagen, auch das tut gut, wenn man Unterstützung erfährt. Als ich im Gefängnis war, bekam ich etliche Briefe, Postkarten, Hinweise, dass man für mich betet, dass man mich unterstützt, dass man so geradlinige Politiker wie mich bräuchte und man hofft, dass ich so geradlinig bleibe. Das tut einem persönlich gut. Und so ist es auch bei dem Zuspruch der früheren Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es einige und das ist eine gute Sache.
Und zum Schluss ganz persönlich gefragt, wie sehen Ihre Pläne für die nächsten Monate aus? Ist es wirklich einfach die Fortsetzung dieses Rechtsstreites? Ist das jetzt Ihre Mission?
Also zum einen werde ich mich massiv weiter dafür einsetzen, dass wir eine Reform im Strafrecht bekommen. Und ich glaube, ganz besonders Bayern hat das dringendst nötig. Dieser ständige Wechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht sorgt für eine wahnsinnige Abhängigkeit. So wie ich mitbekommen habe, haben die Richter in München gemeinsam mit den Vertretern der Staatsanwaltschaft Weihnachten gefeiert. Wenn man sich also regelmäßig trifft beim Kaffee und beim Kuchen oder bei Feiern, und regelmäßig auch vor Gericht und man weiß, dass man voneinander abhängig ist, ist es natürlich viel, viel schwerer, eine gewisse Neutralität zu haben. Und ich habe festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft eben häufig nicht ihrem Auftrag nachkommt, dass sie auch entlastende Dinge ermittelt. Denn das ist eigentlich die Aufgabe, sondern die Staatsanwaltschaft versucht viel, viel mehr, dann jemanden auch zur Verurteilung zu bringen, angeblich bei Statistiken für das Vorankommen in ihren Positionen hilft, wenn man viele Verurteilungen erreicht. Und wenn man dann hinterher zum Richter wechselt und dann im Prinzip urteilt, in einem Fall, wo vorher man in der Staatsanwaltschaft man tätig war und vielleicht sogar die Abteilung noch aufgebaut hat, die es dort gibt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich neutral zu bleiben.
Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer über seinen Gerichtsfall und das Urteil gegen ihn. Den Fortgang des Verfahrens werden wir an dieser Stelle natürlich weiter verfolgen. Besten Dank für das Gespräch, Axel Fischer.
Sehr gerne.
Nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro steht Kuba vor seiner wohl schwersten geopolitischen und wirtschaftlichen Krise seit dem Ende der Sowjetunion. Die jahrzehntelangen Öllieferungen aus Venezuela sind nahezu vollständig ausgefallen, die Stromversorgung auf der Insel kollabiert und die kubanische Wirtschaft steckt in einem geopolitischen Vakuum. Zugleich hat Russlands Image als Schutzmacht des globalen Südens in Lateinamerika durch das Geschehen in Venezuela erheblich gelitten. Beobachter sagen, wenn Kuba jetzt fällt, wäre das ein strategisches Desaster für Wladimir Putin. Über diese neue Lage, die Krise in Kuba und die Frage, ob Russland zum letzten Rettungsanker für Havanna wird, spreche ich jetzt mit dem Journalisten René Zeyer, unserem Kuba-Experten hier bei Konterfunk. Guten Tag, Herr Zeyer.
Schönen guten Tag.
Herr Zeyer, fast 20 Jahre lang hat Venezuela Kuba mit bis zu 100.000 Fass Öl pro Tag versorgt. Zuletzt war es nur noch ein Bruchteil davon, jetzt offenbar gar nichts mehr. Was bedeutet denn dieser Bruch konkret für den Alltag auf der Insel? Wie dramatisch ist die Lage in Kuba tatsächlich seit dem Wegfall dieser Öllieferungen?
Dann lassen wir doch mal ein paar Zahlen auf die Hörer herabregnen. Der Strombedarf von Kuba beträgt ungefähr 3.500 Megawatt. Die Stromerzeugung schafft ungefähr die Hälfte inzwischen. Das heißt, die Hälfte Kubas ist im Dunkeln, funktioniert nicht, hat keinen Strom, aus die Maus. Die Stromerzeugung selbst, die wird zu 95% aus 8 uralten Öl- oder Dieselkraftwerken gemacht, die noch von der Sowjetunion gebaut und seither schlecht unterhalten sind. Das heißt also, die Lage ist ernst, das ist sie allerdings schon seit 66 Jahren. Vielleicht noch zwei weitere Zahlen, damit man sich da etwas orientieren kann. Der Erdölverbrauch pro Tag liegt bei ungefähr 120.000 Barrel Rohöl oder 6,5 Millionen Tonnen täglich. Nachdem Venezuela jetzt weggefallen ist, ist noch Mexiko der Hauptexporteur nach Kuba, der aber seinerseits auch wieder unter Druck der USA steht.
Mexiko liefert ja wirklich nur ein Fünftel etwa dessen, was Kuba braucht. Ich nehme an, das reicht nicht wirklich, um einen Kollaps zu verhindern.
Tja, Kollaps ist halt irgendwo der zweite Vorname der kubanischen Revolution. Das darf man nie ganz unterschätzen. Die Jungs und Mädels dort sind seit inzwischen 66 Jahren daran gewöhnt, dass die einzige Steigerung von schlimm schlimmer ist. Und die jetzige Situation ist dann allerdings tatsächlich so ein perfekter Sturm. Einerseits fehlt's an Strom, andererseits fehlt's an Lebensmitteln, dritterseits fehlt's an Wasserversorgung, vierterseits ist die Infrastruktur völlig am Ende und fünfterseits ist das Image und die Reputation der revolutionären Regierung auch schon mal besser gewesen.
Sie haben bereits erwähnt, dass Mexiko als jetziger Lieferant auch unter dem Druck der USA steht. Ist dieser Druck auch der Grund dafür, dass andere Regierungen, wie beispielsweise die in Brasilien oder Kolumbien, die eine gewisse ideologische Nähe ja doch zu Kuba haben, dass die nicht einfach einspringen? Ist da die Angst vor Trump vorherrschend?
Nein, da ist die Angst vor der kubanischen Zahlungsmoral vorherrschend. Da muss man vielleicht auch mal wieder ein paar Zahlen herabregnen lassen. Es gibt da den sogenannten Club von Paris. Das ist ein Zusammenschluss wichtiger Gläubigerländer, Kanada, diverse Länder der EU, Japan, Russland und auch die Schweiz. Die kümmern sich um Problemfälle wie Kuba. Das sieht in dem Fall so aus, dass im Jahr 2015 Kuba 80%, ich wiederhole 80% seiner Auslandsschulden erlassen wurden. Von 11 Milliarden damals blieben noch 2,6 Milliarden Dollar übrig. Und das heilige Versprechen der Insel, den Rest aber ganz sicher zu begleichen. Im Jahr 2025 waren wieder 4,6 Milliarden Schulden aufgelaufen und Kuba bittet inständig um weitere Stundung. Gegenüber Russland bzw. der damaligen UdSSR hatte Kuba mehr als 35 Milliarden Dollar Schulden. 90% wurden erlassen, der Rest nicht bezahlt. Das heißt, wer mit Kuba Geschäfte macht, muss wirklich aufpassen, dass er irgendwann überhaupt mal sein Geld wieder sieht.
Und nun kommt dazu, dass Kuba eben, wie ich eingangs erwähnt habe, in einer Art geopolitischem Vakuum steckt. Das sind allerdings nicht meine Worte, das war der Ökonom Pavel Vidal, der das gesagt hat. Würden Sie diese Diagnose teilen, Kuba home alone?
Naja, die Verbündeten Kubas, sowohl in der Nähe wie in der Ferne, werden tatsächlich immer weniger. In Lateinamerika gibt es noch Nicaragua, auch so ein Failed State unter einem korrupten Diktator namens Ortega. Dann gibt es noch Brasilien, das ist so halb lauwarm, würde ich sagen. Die meisten anderen Unterstützer, die Kuba vorher hatte, Venezuela haben sie erwähnt, Bolivien wäre noch zu erwähnen, Kolumbien, die haben alle einen Regierungswechsel hinter sich und das hat dazu geführt, dass allfällige Unterstützungen von Kuba doch deutlich eingestellt wurden.
Jetzt gibt es ja Kooperationsabkommen zwischen Russland und Kuba, ein militärisches, aber auch ein wirtschaftliches, die sollen bis 2030 reichen. Wie belastbar sind solche Zusagen aus der Vergangenheit angesichts der aktuellen Situation?
Auch da können wir vielleicht wieder zwischen magischer Realität der Karibik und der wirklichen Realität unterscheiden. Es gibt tatsächlich solche Vereinbarungen, die aber in diesem Fall interessanterweise von beiden Seiten nicht eingehalten werden. Es gibt auch definitive Zusagen von Russland, was jährliche Öllieferungen anbetrifft. Die hat Russland in den letzten Jahren noch nie eingehalten. Kuba hatte allerdings sozusagen das Gleichgewicht des Schreckens hergestellt, weil Kuba seinerseits hat diese Lieferungen auch nicht bezahlt.
Zwar der russische Innenminister kürzlich in Havanna und dann fragt man sich natürlich, hat er dort einfach einen Höflichkeitsbesuch gemacht oder ist das ein Zeichen dafür, dass Moskau sich jetzt stärker engagieren will? Wie werten Sie solche Besuche als Symbolpolitik oder als etwas Reales?
Ich befürchte fast, dass sich da wirklich mehr um Symbolpolitik handelt, weil nach Venezuela weiterreisen, was er sonst jeweils gerne getan hat, kann der russische Minister natürlich nicht mehr und auf dieser wirklich kaputten bankrotten Insel noch irgendwelche Punkte geopolitischer Art zu machen, das ist schon ein ziemlich kühnes Unterfangen. Es geht wahrscheinlich wirklich darum, auch mal zu schauen, was eigentlich mit den ganzen russischen Investitionen auf Kuba in Zukunft passieren wird, wenn es dort allenfalls einen Regimewechsel gibt. Das gilt übrigens auch für China. China ist ja sowohl in Venezuela sehr, sehr schwer, wie auch teilweise noch in Kuba investiert.
Sie haben schön ausgeführt, dass Kuba jetzt nicht unbedingt als Schuldenbegleicher der beste Partner ist, aber es gibt andere Überlegungen. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn Kuba jetzt fällt, dann wäre das ein massiver Imageschaden für Putin als Schutzmacht des globalen Südens. Wie wichtig ist denn dieses Kuba heute noch für Russlands globale Erzählungen?
Es gibt der Gerüchte halber tatsächlich immer noch eine russische Militärbasis auf Kuba. Kuba war natürlich ideal sozusagen als Flugzeugträger für die Sowjetunion damals und dann Russland sozusagen als vorgeschobener Posten im Bauch der USA, wo man sagen kann, hey Jungs, wir sind dann übrigens weltweit auch noch vertreten. Diese Funktion hat Kuba allerdings schon längst nicht mehr. Und Russland ist nun etwas mit anderen Problemen beschäftigt, Stichwort Ukraine, Stichwort Wirtschaft im eigenen Land. Das heißt also, geopolitische Abenteuer oder Landmarkierungen, wie es die USA sich leisten können, dazu ist Russland gar nicht mehr in der Lage.
Das heißt, selbst wenn der Wille da wäre, wäre Russland wirtschaftlich und logistisch gar nicht in der Lage, Kuba in ähnlicher Weise zu stützen, wie es eben früher die Sowjetunion oder später Venezuela getan haben.
Man muss dabei natürlich schon auch noch sehen, dass neben aller Ideologie und Völkerfreundschaft und Brüderlichkeit auch einige interne Probleme in Kuba existieren, die auch Russland davor abschrecken, sich allzu eng dort zu engagieren. Kuba ist nämlich wirklich nicht nur wirtschaftlich in einer Pleite, sondern es hat auch politisch abgewirtschaftet. Die Revolutionsregierung hat wahrscheinlich noch 10-20% Rückhalt in der Bevölkerung. Und dann kommt noch etwas erschwerend hinzu. Das geht auch immer so etwas um Symbole. Man muss sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Havanna liegt normalerweise etwa 12 Stunden pro Tag im Dunkeln. Kein Strom, nichts, kein Wasser, überhaupt nichts. Innerhalb dieser Dunkelheit leuchtet aber beispielsweise ein riesiges Luxushotel namens Torre K, 42 Stockwerke, 600 Zimmer, das fast völlig leer steht. Wie kommt es zu so einem Wahnsinn? Zu einem solchen Wahnsinn kommt es, weil Kuba unter der Regierung Obama in den USA meinte, dass jetzt Tauwetter herrsche und Millionen von amerikanischen Touristen auf die Insel strömen werden und da müsse man sich ja vorbereiten. Und deswegen hat die kubanische Regierung Dutzende von neuen Hotels in Havanna und überall auf der Insel gebaut, Hunderte von Millionen da drin verlocht und die stehen inzwischen mehr oder weniger leer. Und die Bevölkerung um diese Hotels herum, die ärgert sich natürlich grün und blau, wenn sie sieht, dass die Hotels hell erleuchtet sind, während sie selber im Dunkeln hocken.
Sie sagen, die Bevölkerung ärgert sich grün und blau, aber von einem wirklichen Druck von unten auf dieses Regime ist offensichtlich noch nichts zu hören oder man liest bei uns einfach nichts davon.
Das liegt tatsächlich daran, dass wenn in Kuba noch etwas funktioniert, dann ist es der Repressionsapparat, der Überwachungsapparat. Da hat Kuba eben viel aus dem Zusammenbruch anderer Länder gelernt und hat bisher wirklich verhindern können, dass es eine organisierte, nennenswerte, wirklich ernstzunehmende Opposition gibt. Das einzig Entscheidende für einen Machtwechsel in Kuba wird sein, wie sich das kubanische Militär gegenüber dem Regime verhält. Auf der anderen Seite ist es so, dass das, wovor die Linken immer überall auf der Welt gewarnt haben, nämlich der militärisch-industrielle Komplex, in Kuba in Reinkultur existiert. Die größte Firmenagglomeration in Kuba heißt GAESA, das steht für Unternehmensverwaltungsgruppe der Streitkräfte. Dieser Unternehmensverwaltungsgruppe gehört zu ziemlich alles, was in Kuba noch kreucht und fleucht. Also Tourismus, Export, Import, Bankwesen, Dienstleistungen, das gehört alles diesem Moloch, der völlig unkontrolliert, es gibt keine Bilanzen, es gibt keine öffentliche Rechnungslegung, es gibt keine Gewinnbekanntgaben. Diesem Moloch gehört auf Kuba so ziemlich alles. Und deswegen ist zu befürchten, dass das Militär dem Regime so treu wie möglich bleiben wird.
Kommen wir noch zur Rolle der USA. Donald Trump hat erklärt, es werde kein Öl und kein Geld mehr nach Kuba fließen. Das Regime solle dringend einen Deal machen. Was ist aus Ihrer Sicht die US-Strategie?
Nun, das mit dem Öl, das könnte er wahrscheinlich schaffen. Er redet ja auch davon, dass es möglicherweise wieder eine Handelsblockade um Kuba herum geben sollte. Und diesmal wäre Russland sicher nicht in der Lage, eine Flotte von Schiffen dorthin zu schicken, um die zu durchbrechen. Dann hätten wir die Kuba-Krise Nummer 2, die schon damals fast zum Dritten Weltkrieg geführt hat. Auf der anderen Seite, mit Geldüberweisungen ist es im Kapitalismus halt so eine Sache. Es wird ihm sicherlich nicht gelingen, jegliche Geldtransfers nach Kuba zu unterbinden. Das ist im Kapitalismus immer ganz einfach. Wenn die Hürden höher werden, dann werden die sogenannten Transaktionskosten höher. Das heißt, es kostet mehr Geld, Geld nach Kuba zu transferieren. Dazu muss man auch noch wissen, dass die Hauptdeviseneinnahmequelle Kubas, das, was die Insel noch über Wasser hält, die Remisas, also die Überweisungen von Exilkubanern aus dem Ausland auf die letzte Insel des Sozialismus sind.
Von Geld hat man allerdings weder gegessen noch geheizt. Es gibt Medien, die berichten, dass Washington eine vollständige Blockade der Ölimporte erwägt. Wäre das dann de facto das Todesurteil für das Regime, wenn gar nichts mehr sprudelt?
Das Problem ist da wieder ein typisch kubanisches. Was die Energieerzeugung und Strom ist nun wirklich etwas ziemlich Wichtiges betrifft, wäre das tatsächlich fatal. Auf der anderen Seite wird auf Kuba selbst eigentlich fast nichts mehr hergestellt. Die Fabriken sind sowieso paralysiert. Dienstleistungen funktionieren mehr oder weniger. Es gibt keine Grundindustrien mehr auf Kuba. Es wird noch etwas Nickel abgebaut. Aber auch das ist ziemlich schwierig im Moment, weil auch da der Strom fällt. Also was die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft anbetrifft, wäre ein völliges Abstellen des Stroms eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Was die Lebensqualität der Kubaner anbetrifft, selbstverständlich schon. Und was Importe anbetrifft, also es muss ja alles importiert werden, vom Löffel über das Messer, über den Kühlschrank, über eigentlich alles, da gilt tatsächlich weiterhin das lustige Prinzip, den nächsten Dummen findest du immer, nämlich den nächsten Dummen, der auf Kredit liefert.
Wenn wir diese ganze Gemengelage anschauen, wer braucht denn eigentlich wen mehr? Braucht Kuba Russland heute mehr oder Russland Kuba?
Ich glaube, da ist wahrscheinlich die weise Antwort, beide brauchen sich selber im Moment überhaupt nicht. Die sind nämlich völlig mit sich selbst beschäftigt. Die revolutionäre Regierung, also Präsident Díaz-Canel, der ungefähr das Charisma eines Kleiderständers hat, überlegt sich verzweifelt, wie er sich an der Macht halten kann. Und Putin selbst ist auch mit ein paar kleinen Problemen in Russland selbst und in der Ukraine beschäftigt. Also ich glaube, die beiden ehemaligen Bruderstaaten sind sich inzwischen herzlich egal.
Und zum Schluss, was ist denn aus Ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario für Kuba in den nächsten 12 Monaten?
Kuba hat wirklich das fatale Problem, dass eigentlich alle Lösungen für die Kubaner selbst nicht so wahnsinnig toll sind. Wenn das jetzige Regime weiter existiert, das will wirklich die Mehrheit garantiert nicht. Was sind die Alternativen? Das System bricht zusammen. Ein paar hunderttausend, wenn nicht Millionen Kubaner versuchen, in die USA und auf die umliegenden Länder zu flüchten. Auf der anderen Seite kommen Exilkubaner zurück und wollen ihre Ländereien, ihre Fabriken, ihre Villen wieder zurückhaben. Also leider muss man sagen, eigentlich ist da nur die Wahl zwischen Skilla und Charybdis.
Die Lage in Kuba nach dem Umsturz in Venezuela und die Rolle Russlands. Sie hörten den Konterfunk-Kuba-Experten René Zeyer. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Ein Wahrheitsministerium, das, unterstützt von zugewandten Medien, andere Informationsquellen als Feinde der Demokratie diffamiert und bekämpft, das klingt nach dem Material für einen dystopischen Roman. Norbert Bolz hält es eher für eine Beschreibung des Ist-Zustands in Deutschland. Hier sein Kommentar.
Mit freundlicher Unterstützung der Staatsmedien nimmt das Wahrheitsministerium jetzt den Kampf gegen die Zersetzungsmedien auf. Diesen Eindruck kann man jedenfalls bekommen, wenn man die Verlautbarungen einiger unserer Spitzenpolitiker verfolgt. Erstaunlicherweise vor allem aus der CDU. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, und seine frühere Bildungsministerin Karin Prien, die mittlerweile ja zur Bildungsministerin der Merz-Regierung aufgestiegen ist, haben sich hier besonders hervorgetan. Man belässt es nicht mehr bei der Einschüchterungsvokabel rechts. Jetzt ist von Feinden der Demokratie die Rede und es wird Zensur gefordert. Es ist der Talkshow von Lanz zu danken, dass diese autoritäre Entwicklung unserer Politik auch dem einfachen Zuschauer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutlich wurde. Günther war zu Gast und ließ sich dazu hinreißen, unliebsamen Medien gegenüber Zensur zu fordern. Lanz war im Nachhinein erschrocken, dass er eine richtig journalistische Frage gestellt hatte. Deshalb widmete er dann eine eigene Sendung dem unmöglichen Unterfangen, das, was alle gehört hatten, als gar nicht gesagt zu behaupten. Nicht in der Sendung selbst, sondern nur in manipulierten Zusammenschnitten von News habe der Eindruck entstehen können, Günther habe Zensur gefordert. Als diese Geschichte nicht mehr zu halten war, traten Anwälte auf und erzählten die Geschichte vom doppelten Günther. Er sei zwar als Ministerpräsident aufgetreten, doch beim Thema Zensur sei er in die Privatperson Günther gewechselt und habe von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Nur tapfere Parteisoldaten konnten diesem Twist folgen. Der freie Journalist Christoph Lemmer hat dann das Licht der Aufklärung auf diese groteske Szene geworfen. Was Günther sagte, war kein Ausrutscher, keine private Meinungsäußerung, sondern Programm der CDU Schleswig-Holsteins. Es hat den Titel Demokratie schützen. Und geschützt werden soll unsere Demokratie vor allen Dingen vor den abweichenden Meinungen in den sozialen Medien. Doch was sich als wehrhaft gibt, ist eigentlich nur autoritär. Auch die jetzige CDU träumt Angela Merkels Traum vom ungestörten Durchregieren. Als Frau Prien einigen alternativen Medien vorwarf, sie würden zur Zersetzung unseres Systems beitragen, hat sie sicher nicht bedacht, dass das Wort einen schlechten Klang hat. In DDR-Zeiten war damit die Methode der Stasi zur geräuschlosen Ausschaltung von Regimegegnern gemeint. Im Dritten Reich umfasste der Straftatbestand der Wehrkraftzersetzung die Schwächung des Durchhaltewillens, defätistische Äußerungen und Kritik an der Führung. Heute gibt es dafür elegantere, parfümierte Begriffe des Zeitgeistes wie Fake News und Desinformation. Doch wer entscheidet über wahr und falsch? Wer entscheidet über Qualität und Manipulation? Offenbar George Orwells Wahrheitsministerium. Damit haben wir die maximale Entfernung von den Werten der Aufklärung erreicht. Was der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance in München, Donald Trump und der argentinische Präsident Milei gerade in Davos gesagt haben, ist leider richtig. Europa verrät seine Werte. Man kann das Ganze aber auch positiv sehen. Günther hat nämlich einen klassischen Streisand-Effekt produziert. Das autoritäre Gebaren unserer Spitzenpolitiker ist Werbung für die Zersetzungsmedien, zu denen natürlich auch Apollo News und Kontrafunk gehören. Dass jetzt schon Alarm gerufen wird, weil einige CDU-Abgeordnete sich aus den Zersetzungsmedien informieren, zeigt, wie groß die Angst vor den sozialen Medien ist. Die despotischen Geister sehen sich in der Defensive und schlagen um sich. Das ist ein gutes Zeichen.
Sie hörten einen Kommentar von Norbert Bolz. Es könnte mal wieder Bewegung in den Krieg in der Ukraine kommen. Nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml trafen sich erstmals seit längerer Zeit wieder russische und ukrainische Unterhändler in Abu Dhabi unter Vermittlung der USA. Moskau spricht von nützlichen Gesprächen. Präsident Putin betont sein Interesse an einer diplomatischen Lösung, knüpft diese aber an Gebietsabtretungen durch die Ukraine. Gleichzeitig verschärft sich dort die humanitäre Lage dramatisch, vor allem in Kiew. Massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur, Dauerfrost bis minus 20 Grad, Strom nur stundenweise, Heizungsausfälle und wachsende Wut in der Bevölkerung auf die politischen Verantwortlichen. Über diese doppelte Realität, neue diplomatische Signale einerseits und eine sich zuspitzende Notlage vor Ort andererseits, spreche ich jetzt mit dem schweizerisch-russischen Journalisten Alexander Peske. Guten Tag, Herr Peske.
Guten Tag.
Herr Peske, nach langer Zeit sitzen wieder russische und ukrainische Unterhändler an einem Tisch zusammen, diesmal in Abu Dhabi. Wie bedeutend ist dieses Treffen aus Ihrer Sicht wirklich?
Nicht wirklich. Ich möchte Ihr Optimismus betreffend diesen Treffen nicht teilen. Sie haben richtig gesagt, diplomatische Lösung wird von beiden Seiten, also sprich Ukraine und Russland, angestrebt, aber nach wie vor sind die Positionen weit, weit von einem Kompromiss entfernt. Sie haben angesprochen Gebietsabtretungen. Ich würde auch diesen Punkt runterspielen. Ich würde den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf die Geschichte mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine legen und auch für die Frage ausländischen Truppen zur Sicherung des Friedens in der Ukraine. Wir kennen die russische Position, von der will Kreml nicht abrücken. Keine Ausländer in der Ukraine, keine 600.000 oder 800.000 bewaffnete Soldaten, keine flight-freie Zone. Das heißt, Russland möchte Kontrolle über das ganze ukrainische Gebiet haben, militärisch.
Jetzt gab es aber vorab ja Gespräche des US-Sondergesandten im Kreml, wie erwähnt, und man würde jetzt denken, wenn die nicht schon irgendwelche mögliche Bewegung angedeutet haben, dann muss man sich ja gar nicht erst zusammensetzen. Also dieses Treffen, denken Sie, hat auch nicht wirklich Stoff beinhaltet.
Wenn wir die Zahl berücksichtigen, also wenn wir 6 oder 7 erfolglose Treffen schon beobachtet haben, ob die 7. oder 8. da was Großes verändert, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass Kreml mit dem Weißen Haus irgendeine Unterredung hat, wie man die Geschichte löst. Der Trump, glaube ich, räumt dem Wladimir Putin wieder mal ein bisschen Zeit ein, damit Wladimir Putin mit seiner Militärmacht die Ukraine als Staat zum Kollabieren bringt. Da haben wir nach wie vor 2 unvereinbaren Positionen, ukrainische plus europäische und russische Sicht auf die Dinge. Ich glaube, Trump möchte das schreckliche Ende von diesem Konflikt, nicht, dass wir wieder mal das 5. Jahr des endlosen Schreckens erleben, aber Putin hat das Gefühl, dass er diesen Krieg militärisch gewinnen kann.
Das heißt, wenn Russland von nützlichen Gesprächen spricht, dann ist das mehr einfach diplomatische Rhetorik und ist jetzt nicht im Wortsinn zu nehmen.
Wissen Sie, was ich wirklich glaube, und wenn ich da mit ein paar Menschen in Russland spreche, die teilen diese Auffassung. Trump und Putin besprechen hauptsächlich die Zeit danach, nach dem Krieg. Und deswegen kommen die wichtigen Fragen, was für einen Einfluss Russland auf die Ukraine hat, auf europäische Nachbarländer, und welche Geschäftsmöglichkeiten sich eröffnen nach dem Ende von diesem heißen Konflikt. Wir haben es gehört, Trump mit seinen 28 Punkten hat diese eingefrorene russische Mittel im Sichtfeld. Aber auch Putin sagt dem Trump, ja, wenn ich in diesem Friedensrat mitmachen darf, dann nimm doch bitte diese Milliarde aus den Mitteln, die eingefroren sind. Sehen Sie, die Herren bewegen sich etwas abseits von unserem Aufmerksamkeitsfokus. Und die besprechen die Themen, die eher wirtschaftliche und geopolitische Inhalte haben. Den Krieg haben beide für sich innerlich abgeschrieben. Putin glaubt, er wird obsiegen und Trump meint, er kann den Krieg jetzt nicht sofort stoppen. Dann lass uns halt für die Zeit danach abstimmen.
Und parallel zu diesen Gesprächen scheint die humanitäre Lage in Kiew sich weiter zuzuspitzen. Haben Sie Informationen darüber, wie dramatisch die Situation wirklich ist?
Ja, die ist durchaus dramatisch. Wir haben den Winter, der unerwartet kalt ausgefallen ist. Die vorherige Winter, ja auch in Kiew und der Ukraine, waren recht milde. Wir hatten die Tagestemperaturen um die 0 Grad oder Frostwert in der Nacht. Diesen Winter haben wir durchgehend Tag und Nacht Minustemperaturen, nachts im zweistelligen Bereich. Und diesen Anteil von durch die Luftangriffe Russlands zerstörten Metropolwirtschaft. Kiew ist eine große Stadt, Dnipropetrovsk ist eine auch große Stadt. Beide Städte, über 1 Million Einwohner hatten sie vor dem Krieg. Und wenn waren da große Elektroumspannwerke oder Wärmekraftwerke, all diese wichtigen Infrastrukturobjekte zerschossen haben, dann sehen wir, wie die große Stadtbezirke mit den Häusern über 9, 15 und mehr Stockwerke zu einer Betonwüste werden. Weil ohne Strom hat man zu Hause kein fließendes Wasser, keine Fernwärme, keine Möglichkeit, sich das Essen zu bereiten. Und stellen Sie sich vor, die Menschen, die im 15. Stockwerk leben, sie müssen das Wasser, die Lebensmittel irgendwie da hinaufschleppen und stellen sich davor, die Leute, die etwas krank sind oder gebrechlich. Und ich meine, eine Krankheit einzufangen, eine Erkältung, wenn du 2, 3, 4 Wochen in einer abgekühlten Wohnung lebst. So wie ich höre, die halbe Stadtbevölkerung lebt mittlerweile in den U-Bahn-Stationen oder in diesen auf den Straßen aufgestellten Zelten von technischen Hilfswerk, wo die Menschen ihren Zuflucht finden, Handys aufladen, Tee trinken oder in ein Brei oder Suppe umsonst zum Essen bekommen, vielleicht eine ärztliche Hilfe dort auch vor Ort finden. Es ist kein normales Leben, das ist nicht im entferntesten normales Leben.
Und diese Lage führt laut Medienberichten auch dazu, dass die Stimmung in der Bevölkerung so schlecht ist wie noch nie seit Kriegsbeginn. Wie gefährlich ist denn diese wachsende Unzufriedenheit für die politische Stabilität in Kiew?
Ja, das ist die Hauptdenkrichtung Wladimir Putins. Er bombardiert nicht direkt die Wohnhäuser. Alles, was wir da bekommen, da an Informationen, das Haus wurde getroffen, dieses Haus wurde getroffen. Okay, das nennen die Amerikaner Collateral Damages. Das ist nun wirklich so. Wenn die ukrainische Armee sich in den großen Städten verschanzt, dann kriegt also die Zivilbevölkerung was ab. Aber die großen Städte werden von den Russen bisher gar nicht einfach eingekesselt. Das heißt, man kann die Frontlinie nicht so rasch nach Westen bewegen, um diese große ukrainische Städte unter Kontrolle zu bringen. Deswegen eben bombardieren die russischen Militärs diese wichtige Knoten zur Funktion des Großstaates. Somit hat man ja in Kiew, Dnipropetrovsk, Saporischje oder Tschernihiw 10.000, 100.000 Menschen, die erschöpft sind. Und stellen Sie sich vor, diese 10.000 und 100.000 Männer, die an der Front sind, die auch frieren, die auch wenig Hoffnung haben auf einen Sieg oder auf schnelle Entlassung oder auf schnellen Fronturlaub. Das heißt, wenn die Männer den Fronturlaub bekommen, kehren sie zurück auch in die Großstädte, die abgekühlt sind, die leblos sind. Die Moral sinkt. Und ich verstehe, die Menschen, die in Großstädten leben, in Kiew oder Dnipropetrovsk, Saporischje, das sind Menschen, die nichts anderes gelebt haben wie die heutigen Berliner, Düsseldorfer oder Stuttgarter. Das sind Leute, die auf alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens gewohnt sind. Stellen Sie sich vor, wie viele Nächte könnten Sie in einem Zelt, in einem Wald verbringen und noch dabei Spaß zu haben. Ohne heiße Dusche, ohne warmes Essen, ohne bequemen Abend, Fernsehabend in deiner Wohnung. Was ich gehört habe, im Umland von Kiew oder Dnipropetrovsk, alle Kleinhäuschen und Dachas sind weiter vermietet. Die Menschen, die noch das Geld haben aus den Großstädten, sind geflüchtet und haben sich ein Häuschen gemietet, damit sie dort vielleicht einen Dieselgenerator anschließen und dort mehr oder weniger komfortables Leben führen können. Bald sind die ukrainischen Großstädte wirklich leer und das staatliche Gefüge fällt in sich zusammen.
Könnte aus dieser Verzweiflung und auch aus der Wut, die sich eben nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Präsident Zelensky und Bürgermeister Klitschko richtet, ein innenpolitischer Druck entstehen, der Zelensky zu Zugeständnissen in den Verhandlungen zwingt?
So wie ich Zelensky einschätze, der wird bis zum bitteren Ende kämpfen. Wissen Sie, die aktuelle Situation, auch wenn vielleicht das nicht ganz angebrachter Vergleich, aber ich glaube, so wie die Lage heute in Kiew ist, ist sie zu vergleichen mit Februar, März 1945 in Berlin. Zelensky wird nicht klein beigeben, weil Kompromissbereitschaft wird als Schwäche interpretiert. Und er ist mit diesen kompromisslosen Haltung über die 4 Jahre recht gut gefahren, so wie er das einschätzt und Großteil seiner Mannschaft. Er hat das Gefühl, er habe die Bevölkerung unter Kontrolle. Und wir müssen es da nicht groß täuschen. Es gibt in der Ukraine keine Alternativmedien. Es gibt nur einen funktionierenden Fernsehkanal. Und da wird rund um die Uhr 24 Stunden lang immer Propagandaberichte rübergesendet. Und zum Teil werden Nachrichten verbreitet wie aus der Dunkelseite des Mondes. Also es werden dort die großen Siege gefeiert. Also in Russland wurde diese oder jede Stadt beschossen. Was auch stimmt, die ukrainische Armee beschießt ziemlich erfolgreich russische Städte oder Militäreinrichtungen oder Erdölraffinerien. Das stimmt auch. Aber eben eigene Siege werden überproportional laut gefeiert und eigene Niederlagen und missliche Lage wird hauptsächlich verdrängt. Die Menschen haben Hoffnungen. Die Hoffnung stirbt als Letzte. Aber das, was die Einwohner von Großstädten im Zentrum von der Ukraine so alles erleben, ja, lassen sie früher oder später depressiv werden. Und gegen Staat, gegen Zelensky oder gegen Wladimir Klitschko werden sie sich nicht auflehnen. Das glaube ich nicht.
Zum Schluss Ihr persönliches Fazit. Man konnte es wohl schon heraushören. Sie halten dieses vergangene Wochenende nicht für einen echten diplomatischen Wendepunkt, nur für eine weitere Runde symbolischer Gespräche.
Ganz genau. Und wenn wir exakt auseinandernehmen, was die Teilnehmerliste an diesen Unterredungen ist, da sind fast alles Militärs oder Geheimdienstler. Kein einziger gewählter Politiker, kein einziger Diplomat. Nichts, nur Militärs und Geheimdienstler. Ich glaube, bei diesen Gesprächen geht es um, ich weiß nicht, vielleicht Zusicherungen für das Team Zelensky, wie und was und wo. Aber nein, ich erwarte keinerlei Ergebnisse aus diesen Gesprächen, die das Leiden der Männer an der Front oder Zivilbevölkerung in der Ukraine oder im Westen Russlands lindern. Nein, ich glaube es nicht.
Die Gespräche zwischen Moskau und Kiew und die zugespitzte Lage in der Ukraine. Zu Gast war der Journalist Alexander Peske. Besten Dank für das Gespräch.
Auch danke.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 26. Januar. Ein Blick ins weitere Programm. In unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast bei Philipp Bagus ist der Ökonom Professor Stefan Kotz. Auf der Basis seines neuen Buchs geht es um den freien Markt, die Bedeutung der Marktwirtschaft und die Frage, warum sich heute viele so schwer tun damit. Wirtschaft und Gesellschaft hören Sie heute um 11 und in der Wiederholung um 17 Uhr. Außerdem ist die Sendung wie immer in unserer Mediathek abrufbar unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder mit meinem Kollegen Marcel Joppa. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.